Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden. Babs, grüß dich.
Hallo, Oskar.
So schnell kommen wir wieder zusammen.
So schnell. Ich liebe es ja eigentlich immer, wenn wir das zusammen irgendwo machen und wir müssen mal gucken, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr nochmal ein paar Tage blocken für uns, wo wir zusammensitzen. Aber Riverside ist die zweitbeste, oder die beste Alternative dazu.
Absolut.
Und irgendwie denke ich, ich sitze bei dir gerade am Küchentisch und das fühlt sich auch ganz gut an.
Ich glaube, ich werde jetzt mal demnächst nochmal in ein besseres Mikrofon investieren. Ich bin ein großer Fan von dem Kaulitz und Kaulitz Podcast. Ich habe gerade ein neues Setup geholt und das klingt schon sehr, sehr smooth.
Ja, kannst du mal sagen, was ist, dann machen wir das beide.
Ja, ich schreibe den mal. Mal schauen, ob sie antworten.
Sehr cool.
Nee, genau, deswegen ist es gut so. Ich glaube, wir hätten es tatsächlich nach der Hochzeit, wollten wir eigentlich ein paar Podcasts aufnehmen, waren wir, glaube ich, beide zu fertig. Deswegen schön, dass wir es jetzt so machen.
Genau.
Und ja, heute auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wahrscheinlich kommt die Folge raus, wenn ich gerade meine ersten Seminare dieses Jahr unterrichte. Das heißt, kann ich gleich meine Studierenden dazu anhalten, sich das mal anzuhören, da das für die wahrscheinlich relevant sein wird. Wahrscheinlich bringen die mir noch viel mehr bei auf dem Weg dahin, aber genau, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon von zu berichten. Und ja, ich bin froh, heute mal über dieses Thema zu sprechen, so die Berufe der Zukunft. Wir hatten ja in der Folge mit Lilibet, die auch übrigens sehr zu empfehlen ist, falls ihr sie noch nicht gehört habt, unserem ersten Gen-Alpha-Gast, so auf der Schippe, so wie ich Gen-Z auf der Schippe bin, dass das eben für sie und ihre Freunde und Freundinnen das schon ein Riesenthema ist, was sie eigentlich für einen Job machen und ob der sozusagen sicher ist vor KI, dass sie überlegt, eher in die Medizin zu gehen, weil sie denkt, dass KI da eben nicht ihren Job klauen wird. Und das war für mich sehr bewegend. Ich habe viel auch mit meinen Studierenden über dieses Thema Ängste gesprochen, spreche viel im Arbeitskontext, natürlich dadurch, dass ich in einem der Felder bin oder in einer der Firmen bin, wo höchstwahrscheinlich der größte Teil in den nächsten Jahren automatisierbar wird oder schon automatisierbar ist. In der Werbung ist es halt einfach so, dass wir jetzt ja gerade schon auch durch die neuen Videomodelle und alles sehen. Wir hatten am Wochenende von einem Kunden gehört, beziehungsweise Ende letzter Woche, dass sich natürlich da die Rolle der Agentur ganz, ganz stark ändert. Die ganzen großen Unternehmen haben alle Zugriff zu diesen ganzen neuesten Videotools und kreativen Tools. Die ganzen LLM-Provider rauben ziemlich viele Aufträge von dem, was klassisch so eine Agentur gemacht hat. Und Mark Zuckerberg behauptet, dass in Zukunft einfach nur die Kunden ihre Kreditkarte geben müssen und alles von der Kampagnenerstellung bis hin zum Vertesten und Ausspielen alles von der KI gemacht werden kann und dass das nicht weit weg ist. Mark Zuckerberg sagt auch, dass die Junior- und die Mid-Level-Stellen für zum Beispiel Entwickler, was ja eigentlich immer der sicherste Beruf war bis vor 2-3 Jahren, wo jetzt die ersten Fragen aufkommen, ob das wirklich so ist, wegfallen. Und das sind natürlich Fragen, die vielleicht doch nochmal das als zum relevanten Thema machen, zu überlegen, was ist Arbeit oder die Zukunft der Arbeit. Also ich meine, du hast dich ja bei On the Way to New Work da schon lange genug mit auseinandergesetzt, was ist die Zukunft der Arbeit, aber wie so unsere Berufe in Zukunft sind, ist, glaube ich, da nochmal eine ganz spannende Frage, weil wie wollen wir arbeiten, was sind vielleicht auch philosophische Modelle, die uns helfen können, dass wir alle erfüllter arbeiten. Da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Aber ja, ich glaube, es ist spannend, sich damit auseinanderzusetzen, was passiert mit unserer Arbeit, wie verändert sich Führung, wie muss sich Bildung verändern. Ja, deswegen.
Schön, ja, super. Ja, also als du mir das vorgeschlagen hast, gingen ganz viele Bilder in meinem Kopf auf. Ne? Also ich habe kurz an Wall-E gedacht, diesen Pixar-Film, Menschen dick fressen, so quasi in Raumschiffen um die Erde kreisen. Ich weiß gar nicht, ob es genauso war, aber weil sie nichts mehr zu tun haben, nur noch Freizeit. Ich habe natürlich wieder an an Fritjof Bergmann gedacht, der eben genau das vorhergesehen hat, was jetzt eigentlich erst passiert, ne? Dass wir jetzt uns wirklich die Frage stellen können, was wir wirklich, wirklich wollen.
Ja.
Der dritte, der mir dann einfiel, Hans Rusinek, ein Philosoph, promovierter Philosoph, der eben gesagt hat, die Zukunft der Arbeit ist die Arbeit an der Zukunft. Und ich glaube, auch daraus müssen Berufe entstehen. Ne? Also was ist denn die Arbeit in der Zukunft an der Nachhaltigkeit, an geopolitischen Spannungen, an all dem, was auf uns zukommt, an Sicherheit. Also es wird auf jeden Fall so aufregend, wie es nie war. Ne? Ich ziehe dann das vierte und dann gehen wir auch rein. Was mir dann kam, ist diese McKinsey-Studie, die ich schon mehrfach zitiert habe, die prognostiziert haben vor 8 Jahren, dass die Veränderungen 10-mal schneller und 300-mal heftiger kommen als in der industriellen Revolution. Das heißt also, ja, wir müssen uns darüber unterhalten, was verändert sich gerade und was heißt das für Berufe. Vielleicht kommen wir auch ganz kurz nochmal auf die, na, was sich an der Ausbildung dann verändern muss. Aber du hast es super schön vorbereitet. Führ uns mal durch.
Ja, super gerne. Also erstmal dieses Thema Automatisierung. Ich meine, jeder Mensch, der in irgendeiner Form intellektuelle Fleißarbeit betreibt und viele Menschen, die studiert haben, machen eben genau das, sehen sich gerade damit konfrontiert, dass viele der täglichen Aufgaben, die sie gemacht haben, die vielleicht ja auch mal in Sicherheit gegeben haben. Also ich glaube, viele Leute sind auch froh, dass die Aufgaben automatisiert werden können. Aber ja, jetzt natürlich schon sehr, sehr schnell durch die vorhandene Technologie automatisiert werden. Kommt natürlich, wie ich so oft auch gerne sage, darauf an, wie gut die Unternehmen ihre Hausaufgaben gemacht haben. Aber an sich gibt es kaum einen CMO, CEO, mit dem auch immer ich dann spreche bei meinem Job, der nicht versteht, was das Potenzial ist und sagt, okay, gut, da müssen wir halt jetzt mal was verändern und vielleicht nochmal anders investieren. Aber wir sehen eben jetzt schon, also laut den aktuellen Zahlen, dass sich schon so um die 30% der Arbeitsaufgaben von Maschinen erledigen lassen oder schon erledigt werden und voraussichtlich, dass um die 43% werden im Jahr 2027 und auch in Deutschland bis zu 3 Millionen Jobs hochgradig veränderbar sind bis 2030. So, und hochgradig veränderbar heißt in dem Fall höchstwahrscheinlich in der Form obsolet, wie sie bestehen. Und das gibt
eine nette Umschreibung, hochgradig veränderbar. Ja,
ja. Ein bisschen HR-Sprache. Nee, deswegen, ich meine, sei es eben in der Rechnungslegung, sei es im Media-Buying, ganz viele Dinge, wo eben auch einfach viel Excels und PDFs hin und her geschickt werden, ist wenig zwischenmenschliche Kompetenzbedarf, also nice to have, aber nicht relevant am Ende für die Ausführung des Jobs. Es ist halt jetzt so ein echt ein Skillshift, der eigentlich alle betrifft. Und das, was die wichtigen Skills sind und bleiben werden, ist eben analytisches Denken, Kreativität, ein Tech-Verständnis, ganz klar weit oben und eben auch eine Resilienz. Und das ist auch so eine Sache, die mir so ein bisschen Angst macht, weil auf der einen Seite haben wir eine relativ resiliente ältere Generation, die eben auch viel durchgemacht hat, aber wir schaffen uns gerade eine junge Generation mit einfach deutlich weniger Resilienz, weil all die Resilienz, die geschaffen wird für, wenn man mal eine schwere Hausaufgabe geschafft hat, wenn man eine Bachelorarbeit geschrieben hat, sich mal 3 Monate eingeschlossen hat oder eine Masterarbeit, ja, man konnte immer schummeln und man konnte immer plagiieren, aber die meisten haben ja dann doch sich echt viel Mühe gegeben, echt eine harte Zeit gehabt und dadurch, dass man mit einem guten Prompt und einem Deep Research ein paar Tagen eine gute Bachelorarbeit und in ein paar Stunden eine gute Hausaufgabe schreiben kann, schaffen wir zumindest in dem Bereich immer weniger Resilienz. Und also jetzt sehen wir schon eben, 6 von 10 Beschäftigten brauchen Weiterbildung, aber es setzen eben auch nur 40% der Firmen ihre Prioritäten auf KI-Upskilling. Und was in den Unis passiert und in den Schulen, was KI-Kompetenzen und so ein Wandel der Lehre angeht, ist nochmal auf einem ganz anderen Papier. Also wir stehen echt vor super, super großen Hausaufgaben. Und was eben auch noch spannend ist, ist das Thema, dass wir jetzt ja schon in der Forschung sehen, dass die kognitiven Fähigkeiten stark abnehmen,
ja,
wenn wir KI nutzen. So, oder
vor allem, wenn wir
auf KI-Ergebnisse vertrauen.
Wenn wir nicht immer wieder uns selber challengen und den Diskurs, das selber auch mal eine Studie selber durchlesen, eine Argumentation selber nachvollziehen. Ja, es ist einfach so verlockend, das immer auf Knopfdruck zu machen, einen Text mal wieder selber zu schreiben. Und ich glaube, das ist das, was wir unbedingt nicht verlernen dürfen. Und noch bizarrer ist natürlich für die Generation, die das gar nicht erst lernt. Ne?
Ja,
und
ja. Absolut. Aber kurz mal das Thema Bildung da im Kontext von auch Skillshift. Was ist so dein Gefühl, wie muss sich Bildung verändern? Weil ich merke das täglich in der Uni. Ich spreche da mit meinem Professor auch drüber, der da auch wirklich sehr, sehr stark hinterher ist, das, das anzupassen. Aber natürlich ist das deutsche Bildungssystem und auch das, das die Uni nicht darauf vorbereitet, auf das Tempo, mit dem gerade alles passiert. Ja. Gerade also das wird ja transformiert.
Also ich glaube, dass natürlich 5 eigene Folgen, aber vielleicht kann ich mal mit einem Buch kommen, was mich sehr inspiriert hat in den letzten Jahren und da auch mit einer ganz konkreten Passage. Und zwar ist das Buch von David J. Epstein. Epstein, ja, schwieriger Name, aber ist ein anderer. Ist ein New York Times Bestseller. Das heißt, es lebe der Generalist auf Deutsch, warum gerade Sie in einer spezialisierten Welt erfolgreicher sind. Es ist jetzt schon ein paar Tage älter, ich sag's mal der Ordnung halber, wann geschrieben? 2019 erschienen bei Penguin Random House unter dem Titel Range im Original. Und der hat dort von verschiedenen ProfessorInnen berichtet, die daran arbeiten, diese Entspezialisierung zu schaffen. Ne? Dass sie sagen, also eigentlich müssen Wissenschaftler heute viel, viel breiter wieder denken lernen. Und die eine heißt Kasse Dival und die andere Gundula Bosch. Das ist eine Professorin für Biologie und Bildung. Und die wollen gerade denjenigen, die sich hochspezialisieren wollen, so ein bisschen einen Counterpart geben. Ne? Die nennen das die R3-Initiative. Und zwar Rigor, Responsibility und Reproducibility, also heißt strenge Verantwortung. Reproducibility? Ja, Reproducibility. So. Strenge Verantwortung, Reproduzierbarkeit. Und und das finde ich so spannend. Beginnt mit einem interdisziplinären Unterricht zu dem Philosophie, Geschichte, Logik, Ethik, Statistik, Kommunikation und Führung gehören. Das finde ich so spannend, weil das erschließt sich mir sofort, dass ich, egal in welchem Bereich ich unterwegs bin, in welcher Fachrichtung ich unterwegs bin, das eine Rolle spielt. Also Philosophie und Geschichte für Kontext, Logik, um wirklich auch Dinge nachvollziehen zu können, Ethik, um das Ganze in so einen Gesamtentwurf reinzubauen. Und da gibt es einen Kurs, der heißt quasi, woher wissen wir, dass es wahr ist? Und das untersucht unterschiedliche Typen an Beweisen im Verlauf der Geschichte und über zahlreiche Disziplinen hinweg. So. Ja. Dann gibt es einen Kurs, der heißt Anatomie der wissenschaftlichen Irrtümer. Da sollen Studierende dann quasi zu Detektiven werden, die in realen Forschungsprojekten nach Anzeichen für unethisches Verhalten oder schlechte Methoden suchen, aber auch lernen, wie Irrtümer und Zufälle zu wegweisenden Entdeckungen geführt haben. So, das finde ich irgendwie ganz spannend.
Ja, super cool.
Einfach mal anders drüber nachzudenken. Wenn ich jetzt so in so einige Instagram Rabbit Holes gucke, die ich dadurch auch mein hohes KI-Interesse falle, wo dann so Leute sagen, ja, du brauchst gar nicht mehr studieren, fang sofort an, gründe irgendwas. Ja, natürlich musst du studieren, wenn du Arzt werden willst und wenn du irgendwie bestimmte Dinge willst. Aber ich glaube, man muss anders studieren und die Studiengänge müssen sich ebenso schnell verändern, wie sich andere Dinge verändern. Ich glaube, wir brauchen viel mehr wieder diese breite Verankerung, logisches Denken und das eben, ja, natürlich unter Nutzung von KI, aber eben auch immer unter Hinterfragen von KI.
Ja, voll. Also erstmal Studium Generale, größter Fan, hat
mich ja selber auch gemacht,
damals wirklich sehr nach vorne gebracht und mich gut gechallenged, hat nach dem Hamburger Abi auf jeden Fall mir gut getan. Und ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es super wichtig, dass man schaut, weil du sagst ja gerade auch, ja, so viele Leute sagen, studiert gar nicht, macht das nicht. Also wir Kolleginnen und Kollegen, ich tausche mich ja viel mit anderen Entwicklern eben auch aus, im KI-Kontext zahlen meistens 80% ihrer Token, also was man dann eben am Ende an OpenAI und Co. überweist, für die Services, für Evaluations, also um tatsächlich die Ergebnisse zu überprüfen. Und das kann man natürlich auch synthetisch machen, aber am Ende braucht es immer Experten, um gute Produkte zu bauen. So, und ich glaube, genau, um ein Experte zu sein, der eben auch in der Welt mithalten kann, braucht es vorher diese generalistische Ausbildung. Mhm. Um Verständnis. Und am Ende hängt ja auch alles zusammen. Also, ich glaube halt, der Komplexität der aktuellen Lage werden wir nicht gerecht mit der Art, wie wir studieren. Und es ist natürlich auch lobenswert, wie wir in Deutschland ein Studium angehen. Das immer sehr metatheoretisch und wie verknüpft man Dinge auf der höchsten Ebene und so weiter und so fort. Aber ich merke das ja immer dadurch, dass ich an der DHBW, an der dualen Hochschule unterrichte, wie viel fitter meine Sechstsemestler sind, einfach weil die gearbeitet haben neben dem Studium, als ich das damals im 6. Semester war. So, und es muss halt immer auch die Verbindung aus beidem sein. Es muss also wo kommt das Ganze her, wie können wir Probleme wirklich verstehen, da sich auch wirklich in Themen einzugraben, aber dann auch im praktischen Kontext zu verstehen, woran scheitert das, was ist Politik im Unternehmen, und in den meisten Fällen sind 90% Politik und eben zwischenmenschliche Fähigkeiten. Deswegen, ja, ich glaube, dass auch da ganz viel uns erhalten bleiben wird von dem, wie wir unsere Jobs verstehen, aber eben von dem, was wir in der täglichen Ausführung und in den Dingen, die oft eben repetitiv waren, so stattfindet, das wird sich einfach stark verändern. Und was ja jetzt auch die letzten Jahre so ein Hype war, dass wir jetzt irgendwie alle, dass die ganzen jungen Menschen Prompt-Engineers werden müssen, für diejenigen von euch, die nicht wissen, was das ist, also Prompting ist ja das, was man sozusagen die Eingabe in ein LLM, um das Ergebnis zu bekommen, was man möchte, sozusagen das neue googeln. Und es wird ja eine große Wissenschaft draus gemacht. Es ist auch eine gewisse Wissenschaft für sich. Aber ja, es wurde jetzt ja oft darüber gesprochen, wie wichtig dieser Job wird. Um mal da konkrete Zahlen zu nennen, also in Deutschland gab es 130 Ausschreibungen letztes Jahr für Prompt Engineers, und mit einem Faktor 15 war das Bewerberinteresse höher. Also ich glaube, wir wissen und glauben beide, Prompten wird zum Querschnittsskill. Es wird natürlich immer mehr auch gefordert aktiv, weil das Verständnis dafür da ist, wie gut Menschen, die gut prompten können, eben auch effektiv arbeiten können. Aber ja, also man muss sich dann jetzt auch nicht irgendwie da wild machen lassen, dass sich der eigene Job so massiv verändert, dass es jetzt komplett neue Namen und Bezeichnungen gibt. Es kommen neue Fähigkeiten dazu, wie eben damals auch durch die Toolnutzung von Laptops und Co. Aber ganz viel wird trotzdem nach wie vor zwischenmenschliche Themen sein, weil wir einfach gerne mit Menschen arbeiten und auch gar nicht so leicht aus unseren Mustern rauskommen. Aber wie ist da so dein Gefühl, vor allen Dingen vielleicht auch noch so im Leadership-Kontext? Also menschliche Stärken und Führung ist, glaube ich, auch eins der wichtigsten Themen. Und auch jetzt ist es ja schon krass, dass eben Fachkräfte in Deutschland mit KI-Kompetenz 50% mehr Gehalt verdienen als Kolleginnen. Was glaubst du, wird sich da jetzt noch so in den nächsten Jahren verändern?
Also ich glaube, dass alle diejenigen, die sich schwer tun mit Lernen und nicht Lust haben, sich da reinzuschmeißen, dass die sich schwerer tun. Also ich glaube, dass wir einfach dieses Buzzword vom lebenslangen Lernen zu einem Überlebenskonzept machen müssen. Das heißt, wir müssen bei den Menschen, die da einfach nicht eine natürliche Talentverankerung haben, ne? die so glauben, ich habe doch mein Jurastudium damals gemacht und es muss doch jetzt reichen, oder mein was weiß ich. Das halte ich für wirklich wichtig, und dann auch, dass wir einfach auch Firmen auch wirklich gucken, wie können wir das Wissen, was im Unternehmen ist, gut zugänglich machen. Also nicht sagen, ja, wir haben halt nur 1.000 Euro Weiterbildungsbudget pro Nase, ja, dann nutz doch halt die Talente, die da sind. Nimm die jungen Leute, mach viel mehr, ne, so wie wir ja immer sagen, Reverse Mentoring, lass die jungen Leute den Alten was beibringen, den Alten den Jungen. Ich glaube, dass da extrem viel liegt. Ich glaube, dass auch im Probieren viel liegt, also dass man sich auch wirklich ausprobieren darf und muss. Mal eine andere Sache machen als die man 5 Jahre gemacht hat. Also dieses, was wir früher so Job Enrichment genannt haben, also auf gleicher Ebene mal einen anderen Job. Ich glaube, das hilft total. Und ich glaube aber, ganz viel werden wir nicht prognostizieren können. Das heißt, wach sein, wirklich gucken, was ändert sich, was passiert gerade. Und ich glaube, Scheuklappen-Mentalität, Augen zu, ist falsch. Ich habe hier ein wahnsinnig tolles Ding. Ich wollte es eigentlich am Ende vorlesen, aber ich würde, wenn du magst, einmal ganz aus einem Interview mit Andy Jassy, das ist der seit 4 Jahren Amazon-CEO, also Nachfolger von Jeff Bezos, der wird im aktuellen Harvard Business Review Juli-August-Ausgabe wird er von Adi Ignatius, das ist der Editor at Large, interviewt. Und die letzte Frage ist einfach so geil. You've been at Amazon for 28 years and in the CEO role for 4. What's your best career advice? Und ich finde, der fasst es so geil zusammen, dass ich es gar nicht erst mir ausdenken möchte, sondern first, pick something you're passionate about or that you think you're going to be good at.
Yeah.
You don't need to know what your career will be early on. Before I went to business school, I tried sports casting and sales. I worked as a product manager at a direct marketer. I tried physical retail and investment banking, and I started 2 businesses. Next, you can't be terrified of failure. Almost every important lesson I've learned came from failure, from things that didn't go right. Das kann ich total bestätigen. If you are self-reflective and learn from it, A failure can catapult you. And then you need to have a good attitude about the things you can control. Do you work hard? Are you reliable? Do you want to be part of a team? Are you a can-do person? Those things affect how people perceive you and how much they want to advocate for you and work with you. And finally, you need to be a good learner. At a certain point in their careers, many people seem threatened by having to learn again. They think it's a sign of weakness that they don't know everything. But if you work in a dynamic environment, und das ist der letzte Satz, der ist wirklich Brain Tattoo. The second you stop learning is the moment you start to unwind.
Ja, voll. Absolut. Kann man nicht viel hinzufügen. Ich glaube, das sind extrem gute Takeaways. Ich merke es halt auch immer wieder, also, weil das, was ja jetzt gerade zum Beispiel Jobs, die strugglen, wie zum Beispiel Designer, das natürlich jetzt nicht wie früher in der Form abgerechnet werden kann für Designs, weil man sich einfach die ersten Drafts extrem schnell und gut von KI erstellen lassen kann und auch natürlich Videos, die man sich erstellen lassen kann. All das wird ja nur noch schneller, nur noch mehr. Aber ich merke eben zum Beispiel bei uns in der Firma, wir hatten jetzt bei unserem Wolfgangsee-Event eben ganz viele auch coole KI-Filme, die da gezeigt wurden. Wenn Leute schon diese Kompetenz haben und auch ein Auge dafür haben, für was ästhetisch ist, was schön ist, was funktioniert, wie man eine Story aufbaut, dann wird auch durch die KI das einfach nur viel schneller und so viel besser, weil das, was man dann eben auf YouTube oft sieht oder was man dann oft, was über den Weg läuft, an durchschnittlichen Dingen, das unterscheidet sich dann nochmal trotzdem extrem, selbst wenn es mit KI gemacht ist, wenn das Leute machen, die eben ihre Craft verstehen und die das Ganze weiterdenken. Deswegen, solange man eine Passion dafür hat, sind das am Ende ja alles nur Tools, um das Leben einfacher zu machen. Deswegen, ja, würde ich auch niemals jetzt jungen Menschen sagen, ich weiß ja selber nicht, ob es meinen Job noch in 3 oder 5 Jahren gibt, aber so wie ich ihn jetzt mache, macht es mir Spaß.
Ja.
Und am Ende des Tages, wenn ich dann irgendwann, keine Ahnung, Fischwirt werde oder Kleinbauer, dann mach ich halt das. Ja. Okay. Also ich glaube, auch da ist dieses Thema Angst ganz, ganz wichtig. Also es ist halt super schwierig, wenn man immer nur in den Doomsday-Szenarien denkt, was wir auch in Deutschland einfach gerne tun, und es hilft nicht wirklich. Es ist, wie gesagt, wenn man sich eher auf das Lernen, auf seine Passion konzentriert, sich auch mit seinen Peers austauscht, aber auch mal aus einem ganz anderen Kontext vielleicht sich mit anderen Leuten austauscht und daraus jetzt neue Dinge entstehen lässt, dann kann echt Magie passieren. Und deswegen sollte dazu jeder angehalten sein. Und am Ende haben wir ja auch so viele Wünsche und Themen in der Gesellschaft. Die Leute wollen weniger arbeiten. Wir haben Fachkräftemangel. Es werden immer weniger Menschen geboren. Es wird alles immer teurer. Also so oder so sind die Entwicklungen, die wir gerade haben, ja hilfreich. Weil wir kriegen ja gar nicht so viele Menschen nach, wie wir sie bräuchten, um diese Jobs händisch zu erledigen. So, deswegen ist es gut, sich eben auf so Themen wie lebenslanges Leben, Lernen als KPI zu fokussieren, es auch im Unternehmen wirklich zu fokussieren. Und ja, am Ende ist es, glaube ich, gut, auch da wirklich bei den Basics anzufangen, vor allem in Deutschland. Ich hatte da letzte Folge drüber gesprochen, weil ich die Zahl mal rausgesucht hatte für diese Folge, dass am Ende des Tages die digitale Grundbildung in Deutschland zwischen 18 und, ich glaube, 73 oder digitale Basiskompetenz liegt nur bei 52%. In den Niederlanden und in Finnland zum Beispiel bei 80%. Und das sind Dinge, wo wir schnell auch anfangen können. Wir müssen aber auch da den Mut für schaffen, das anzugehen und anzufangen. Und dann können wir eben weitergehen. Und oft, was ich gerade eben so sehe, ist dieser Vorschlaghammer der Geschäftsführung. Wir haben jetzt KI, nutzt das, macht das. Aber die ganzen Zwischenschritte, um erstmal die Ängste aufzulösen und dahin zu kommen, sind einfach sehr, sehr groß. So,
ja.
Und vielleicht, um da nochmal so deinen Ausblick zu haben, ich meine, dein Job hat sich ja auch schon massiv verändert, auch in den letzten 2, 3 Jahren.
Naja, ich habe ja auch nochmal mich nochmal komplett erfunden. Ne? Also es ist ja nochmal ein ganz anderer Job, den
ich jetzt habe. Aber auch dein Job, den du jetzt hast, hat sich ja durch KI verändert.
Ja.
Einfach, weil du Zeit für andere Dinge hast und weil du dich, also wenn du jetzt zum Beispiel im Coaching bist, kannst du dich vielleicht auf was vorbereiten.
Ja.
Wenn du einen Artikel schreibst dann oder wenn du irgendwas zusammenfassen willst. Also es gibt ja ganz viele Dinge, die du in deinem Alltag jetzt, also vielleicht nur nochmal so als Frage, was glaubst du, hätte das mit deinen Jobs gemacht, die du vorher gemacht hast? So als
naja. Also ich glaube, dass alle Jobs, die ich vorher hatte, extrem jetzt davon profitieren. Ne? Also wirklich, wenn ich auf mich jetzt gucke, wie viel mehr Output ich habe durch die Nutzung von KI, ist es Ich glaube 100%. Also ich glaube, also egal, ob das Texte sind, die ich schreibe, ob das, also wo ich ganz viel Hand anlege, aber eben sehr viel auch mir Unterstützung hole. Und ich glaube, dass das sowohl in dem Agenturchefjob so gewesen wäre, also dieses ganze Thema strategisches Arbeiten, was ja immer ein Teil bei mir war, wo du durch die ganzen Analysefunktion, Daten viel schneller strukturieren kannst, viel besseren Überblick kriegst, dass du dann deinen ganzen Datenschatz, den du hast, ja immer wieder viel besser aktivieren kannst. Ein Teil von mir ist aber ganz froh, dass das jetzt erst passiert, weil ich das hast du ja irgendwann mal zu mir gesagt, dass Papi, dein Vorteil ist, dass du den Kontext kennst, dass du so viel schon gesehen hast. Und das weiß ich eben nicht, wenn mir das im ersten Job passiert wäre. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt 25 oder 28, als ich in die Unternehmensberatung eingestiegen bin und bumm, jetzt hast du die KI. Ich finde es eigentlich ganz geil, dass ich das auch noch so erlebt und gelernt habe, wie ich es gemacht habe. Aber ich glaube, es ist einfach so, also ich kann da so Beispiele, Projekte, ne? Wenn ich jetzt, ich mache ja ab und zu noch so Purpose-Projekte, da ist der Aufwand ist weniger als die Hälfte dadurch. Mhm. Ne? Also auch wenn du das in den Workshops geschickt einsetzt und die Leute abwechselnd brainstormen oder Kreativmethoden, dann wieder KI, du brauchst einfach viel, viel weniger Zeit im Erstellungsprozess, im Erschaffensprozess, im Analyseprozess, in allen Prozessen. Und das sind ja eigentlich schon nicht so stark repetierbare Sachen, sondern das sind ja sehr kreative Sachen. Und das, wenn du das dann anguckst, mal in automatisierbaren Dingen wie Sales, Buchhaltung, Controlling, Einkauf, tralala, also ist es gewaltig. Aber ich finde es spannend, weil es einen intellektuell wahnsinnig challenged und ich möchte zu keiner anderen Zeit leben.
Voll. Und ich habe das in meinen Leadership-Workshops, bin ich da immer so happy, wenn ich da auch mit Leuten spreche, die vielleicht sich noch nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Am Ende, wenn ich eben sage, ey, der Vorteil ist, ihr habt so viel mehr Zeit für das, was ihr eigentlich Spaß an dem Job macht, für das Zwischenmenschliche, für Feedback und für die Entwicklung eurer Mitarbeitenden, weil eben diese ganzen Fleißarbeit und repetitiven Aufgaben wegfallen, dann leuchten die Augen meistens und die Leute sind ja dann echt sehr, sehr positiv gestimmt. Und ich habe auch, wie gesagt, in den Vorträgen, in den Workshops, in all dem, was ich habe, echt viel mehr Hoffnung und Ideen und schick mir mal das Tool. Ich wollte schon immer was Eigenes entwickeln. So viele Leute machen gerade nebenbei ihre eigenen Dinge. Und ja, ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen die Angst ablegen, dass es dann richtig und falsch gibt, sondern einfach nur ausprobieren, offen sein, sich nicht verschließen, nicht den Kopf zumachen. Dann ist man eigentlich für jeden Job der Zukunft oder für die Arbeit der Zukunft ganz gut gewidmet. Und für all die anderen Themen haben wir ja schon 52 Podcast-Folgen aufgenommen und werden auch noch viele weitere aufnehmen. Aber ja, ich fand es irgendwie ganz, ganz gut und wichtig, mal unsere Perspektive hier uns gegenseitig vorzustellen. Aber ja, freue mich wie immer sehr über unseren Austausch und auch wie immer sehr über positive Kommentare unserer Hörerinnen und Hörer und all das liebe Feedback. Und ja, wenn ihr irgendwelche Themen habt und Fragen habt, die ihr euch stellt, auch in diesem Kontext, was bedeutet das für meine Zukunft, meine Arbeit, was haben wir hier vielleicht nicht besprochen, was euch mal wichtig wäre, wo sollen wir einen Deep Dive machen, machen wir alles gerne. Wir machen hier das Feld erstmal so ein bisschen auf, hoffen, dass wir euch ein bisschen Angst nehmen konnten, ein bisschen noch mehr Lust und Begeisterung und Spaß für das, was gerade so passiert, mitgeben konnten. Ja, nee, ich meine, wir haben jetzt ja auch eher über White-Collar-Jobs gesprochen, so sind wir ja auch einfach am Ende des Tages Teil davon. Und trotzdem wird ja auch das, was gerade passiert, es gab ja auch noch einen riesen Automatisierungsschritt schon in den letzten paar hundert Jahren im Blue-Collar-Bereich. Es wird auch jetzt ganz, ganz viel passieren. Trotzdem glaube ich, dass die Leute, die gerade eine Ausbildung machen und Tischler machen, ziemlich gut aufgestellt sind, die wahrscheinlich gar nicht mal so viel Sorgen machen.
Oder ja, das finde ich auch mal schön, dass wir das nochmal sagen, dass das Handwerkliche natürlich einen völlig neuen goldenen Boden kriegen wird und dass auch alles, was mit der Erfindung von echten, anfassbaren Produkten zu tun hat. Ne? Bewegen uns natürlich jetzt in einer sehr auch Konzern, groß, ältere Unternehmen. Es wird auf jeden Fall wieder Chancen geben für Startups, für neue Dinge. Und wenn es so ist, wie einige Prognosen sind, dass die Einsteigerjobs wegfallen, dann sage ich nur, Kids, tut euch zusammen, holt euch ein paar Erfahrene dazu und dann gründet. Macht einfach, ne? Also dann legt los. Wenn euch keiner haben will, und ruft an. Wir unterstützen euch. Vielleicht.
Sehe ich genauso. Da haben wir auch
die Idee überzeugend finden.
Ja. Schöne Gespräche. Deswegen ja, meldet euch mit Fragen, Ideen, Anregungen. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Und genießt die Sonne, vielleicht euren Urlaub. Ich wünsche es euch. Und dann bis ganz bald.
Tschö.
Bye.